Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür, zumindest wenn ihr diesen Podcast direkt nach dem Erscheinungsdatum hört. Und das ist doch mal die perfekte Zeit, um sich Gedanken zu machen, was soll eigentlich nächstes Jahr beim Rennradfahren so alles anstehen? Welche Pläne kann man da so schmieden? Welche Ziele kann man sich setzen? Und darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. Und dazu bin ich natürlich nicht allein, denn Selbstgespräche wären langweilig. Mit mir am Mikrofon sind der Sebastian.
Hallihallo.
Und der Moritz.
Hallöchen.
Und ich bin der Erik, falls ihr das nicht wisst.
Falls ihr nicht schon die Autogrammkarte auf dem Nachttisch liegen habt.
Runterzuladen unter www.roadbike. Ja, Jungs, schießt mal los. Eure Pläne fürs nächste Jahr. Ihr habt doch bestimmt schon ellenlange Listen und euch über die Weihnachtsfeiertage Gedanken gemacht.
Das Tolle ist an den Plänen, ist irgendwie, dass man das, ja, so eine Liste mit Plänen, die wiegt nicht viel, auch auf dem Gewissen, wenn man die hat und dann vielleicht nicht einhält. Nee, ich habe einen Plan, den habe ich schon eigentlich seit 2 Jahren. Aber wie es einigen Leuten geht, Corona-bedingt, sind solche Events, solche größeren, ja, schon öfter mal abgesagt worden. Und ich bin angemeldet für den Ironman in Frankfurt am Main. Das ist eine Triathlon-Langdistanz, wozu auch 180 Kilometer Radfahren gehört. Und die wollte ich 2020 machen. Hoffentlich mache ich sie mal 2022. Also ich habe schon quasi 2-mal den Trainingsplan begonnen und dann abgebrochen. Und jetzt hoffen wir, dass alle guten Dinge 3 sind und dass dieses Jahr stattfinden kann. Das wäre so mein großes Hauptziel. Moritz, hast du da was? Kannst du da auftrumpfen?
Kann ich da mithalten?
Ja, mithalten, glaube ich schon. Naja.
Ich habe tatsächlich nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren es sind, 14 Jahren dann die Rückkehr zum Ätztaler geplant.
Ja, da muss man natürlich sagen, das ist ja auch so ein bisschen unser aller Ziel. Also das nicht, ja, nicht, dass du zum Ätztaler gehst, aber das ist ein.
Wir mussten dich ja überreden, dass du mit uns mitkommst.
Ja, ja. Genau.
Also ich bin Teil des Redaktionsplanes, genau, zum Ötztaler zurückzukehren. Weil, ja, ich glaube, wir haben Herrn Gutglück hier, Erik, der den Ötztaler noch nie gefahren ist, und auch Kollege Christian Brunker ist den Ötztaler tatsächlich auch noch nie gefahren.
Und das geht so nicht.
Das muss sich ändern, ja. Und dann haben wir ja gesagt, genau, Rückkehr zum Ötztaler für die, die ihn schon gefahren sind, und ja, Erstbefahrung für die Rookies.
Es wird quasi ein Sozialexperiment. Kann man besser abschneiden, wenn man weiß, was einen dort erwartet, oder wenn man völlig blauäugig und grün hinter den Ohren einfach mal macht.
Ja. Also für mich wird halt eben die Frage sein, kann ich die Leistung, die ich schon einmal auf dieser Strecke erbracht habe, kann ich die auch Jahre später noch zumindest im Ansatz irgendwie erbringen? Oder ja, wo steht man 14 Jahre später? Und ja, ein paar Kilo mehr und ein paar Kilometer weniger und ein paar Kinder mehr und so, ja, von daher.
Das wirkt sich ja schon auch alles aus Training aus.
Aber wenn du sagst Leistung.
Fragt sich nur, in welche Richtung.
Wenn du sagst Leistung, 9 Stunden 23, richtig?
War deine? Das ist meine Bestzeit, deine, ja. Bestzeit. 9 Stunden 23.
Und ist es wirklich, also ich, ohne dass wir uns damals schon kannten, glaube ich, ich habe in den Ötztaler auch schon einmal gefahren und ich bin, glaube ich, ziemlich, also 6 Sekunden, oder ich glaube, es ist eine niedrige zweistellige oder eine einstellige Sekundenzahl, die ich schneller war, gerade so. Also
Ortsschild-Sprint.
Ja, genau. Und ich habe ja natürlich vor, also ich möchte auch das möchte ich wieder erreichen, und ich möchte die Form quasi, die Langstreckenform, die ich für diesen Triathlon mir aufbaue, möchte ich dann mitnehmen. Hoffe, dass ich dann meine Zeit schlage und vielleicht sogar diese 9-Stunden-Marke. Das wäre natürlich Nonplusultra.
Das war mein Ziel immer. Also ich bin 2-mal gefahren, einmal 9,23, einmal 9,43, und das Ziel war eigentlich unter 9 zu kommen. Von daher, das hat leider nicht ganz geklappt, aber jetzt würde ich, also wenn, was wirklich das Ziel ist, wenn ich träumen würde, wäre es nochmal unter die 10 zu kommen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das noch möglich ist, aber.
Also für diejenigen unter euch Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Event vielleicht nicht kennen, das ist eine Strecke rund um Sölden in Österreich. Man fährt über 4 Pässe, 238,
aber Kilometer. Faktisch sind es 228, ja, genau. Und 5500 steht immer drauf, 5200 oder so sind es. Auf jeden Fall. Also du hörst auch auf, wirklich jetzt die genauen Kilometer zu zählen, und ob's die Höhenmeter zählst du auch nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Hammer und nicht zu Unrecht, ja, eigentlich der Radmarathon.
Also ja, die Königin Europa, der Radmarathons.
Ja, ja, genau. Fast schon. Die erste Disziplin ist erstmal einen Startplatz zu bekommen, weil da kann man sich dann für eine Verlosung anmelden. Also da kann man sich nicht einfach so anmelden, sondern man meldet, kauft ein Ticket, ein günstiges Los für die Verlosung und dann hofft man, dass man einen Startplatz bekommt. Und da hoffen wir natürlich auch, dass man da, dass wir da mitmachen dürfen.
Und wenn man dann das Glück hatte, angemeldet zu sein, ist die nächste Herausforderung, die ersten 30 Kilometer bis zum Fuß vom ersten Berg, dem Kühtal, zu überleben. Weil von Sölden, dem Startpunkt, geht's halt eben 30 Kilometer bergab, wo die Leute halt einfach ein halbes Jahr auf dieses Event hintrainiert haben, stehen dann morgens schon eine halbe Stunde, alle sind ultra motiviert und dann wird da halt runtergekachelt, was das Zeug hält. Und zum einen sollte man da nicht überzocken, da bin ich immer hochgradig gefährdet, da loszustiefeln, als wäre es halt nur ein kurzes Kriterium. Aber halt auch gesund und in einem Stück da unten anzukommen.
Ist ja, da passieren immer mal wieder ein paar Crashs und manchmal geht's, oder es geht auch oft glimpflich aus, dass die Leute dann auch quasi weiterfahren können. Aber man möchte ja auch nicht die ganze Zeit mit so einem aufgeschürften Hosenbein da irgendwie die restlichen 200 Kilometer dann
bestreiten. Wenn der Pop ist, 220 Kilometer aus der aufgerissenen Hose rausguckt.
Ja, das ist, ja. Aber wir sind gerade schon so voll in die Ziele und haben Erik so ein bisschen, wir haben dich ein bisschen ausgelassen. Hast du denn,
Ötztaler.
Ja, Ötztaler, aber hast du außer dem Ötztaler noch weitere Ziele?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon drüber sprechen darf. Nein.
Teile dieser Antwort könnten Sie verunsichern.
Tatsächlich möchte ich zum dritten Mal bei Eschborn Frankfurt mitfahren. Kann man sich jetzt fragen, okay, warum zum dritten Mal? Ist halt mein Heimrennen auf meinen Trainingsstrecken und das ist natürlich immer nochmal was anderes mit 80 Sachen und ohne Autoverkehr vom Feldberg runter zu kacheln, als halt im Straßenverkehr, wo man doch die Kurven und Kreuzungen ein bisschen anders nehmen muss. Und ja, ist halt einfach vor der Haustür. Da fahre ich morgens mit dem Rad quasi hin, habe mein Warm-up schon gemacht und fahre hinterher mit dem Rad wieder zurück. Also super, super angenehmes Event, gerade wenn es auf den Strecken stattfindet, die man halt tagtäglich.
Das ist dann quasi das B-Event, was dich auf das A-Event Ötztaler vorbereitet,
genau,
sozusagen.
Genau.
Perfekt.
Genau.
Aber ja, Vorbereitung ist ja so ein bisschen das A und O. Also ja, Erik, du hast ja gesagt, wir befinden uns gerade im Anbruch des neuen Jahres und man ist vielleicht auch motiviert und wir sind ja alle motiviert und jetzt geht es dazu, irgendwie diese Motivation in, wie soll ich sagen, Fakten umzumünzen, also in tatsächliches Training. Das ist, habt ihr da irgendwelche Tipps oder wie macht ihr das am ehesten, dass man ja nicht nur irgendwie motiviert ist, sondern daraus auch irgendwie was rausschlagen kann?
Ja, also ich versuche, die körperliche Vorbereitung erstmal so weit wie möglich hinten anzustellen.
Prokrastination.
Ich kümmere mich erstmal ums Mentale und ich kümmere mich auch erstmal gerade in diesen Weihnachtstagen jetzt darum, die Herausforderung noch ein bisschen größer werden zu lassen, indem ich nämlich nochmal an der Wampenform arbeite.
Man will ja auch nicht zu schnell sein.
Genau.
Frühform ist ja auch Frühform, ganz gefährlich.
Wer zu früh in Form ist, der, ja.
Es geht ja auch 5000 Meter bergab.
Das stimmt.
Wenn es 5000 Meter bergauf geht.
Nee, aber, also, es geht, ich bin jetzt niemand, der mit Trainingsplan so richtig arbeitet, der ganz hart jetzt irgendwie wirklich das Jahr periodisiert, so wie man es eigentlich machen sollte, zurückrechnet vom Zeitpunkt des Events und dann das Jahr aufteilt in Perioden und sagt, dann da machst du das und da machst du das und da machst du das und da sind wirklich gezielt die Intervalleinheiten, da ist Regeneration und so weiter und so fort. Ich weiß, dass man das machen sollte, kommt bei mir halt nicht vor, weil irgendwie ganz oft da was dazwischen kommt halt. Das ist dann Familie, Kinder, Beruf. Ich bin ganz gerne auch mal erkältet und so. Also das ich muss halt sowieso irgendwie immer gucken, wie klappt's halt. Und deswegen, ich habe so eine ganz grob Einteilung. Wie gesagt, gerade befinde ich mich noch in der Herausforderungsaufbauphase. Dann kommt halt irgendwie so das normale Sporttreiben, so Grundlage und dann dehne ich die Touren aus, dass die länger werden, fahre tatsächlich mal die ein oder andere Einheit, vor allen Dingen Kraft am Berg. Und ja, dann mache ich meistens in der unmittelbaren Vorbereitung, so in den letzten ein, zwei Monaten davor, dass ich was Ähnliches schon mal fahre von der Distanz. Also natürlich jetzt nicht den Ötztaler, aber dass ich dann halt schon mal echt irgendwo in den Bergen dann schon mal unterwegs bin, meistens dann eher im Schwarzwald als jetzt wirklich in den Alpen.
160er-Tour
und dann vielleicht. 160 Kilometer, wo dann schon mal 3000 Höhenmeter sind oder so. Und dann,
du merkst, wie, genau,
dass man
wie
so
Katastrophal das schon sich anfühlt. Und
also quasi, dass du so zwei Drittel von der Herausforderung schon mal gemacht,
genau,
hast mit den Kilometern und Höhenmetern.
Mhm. Ich glaube, das ist aber, also bei mir ist es, ich würde eigentlich so gerne auch so angehen wie du, aber ich habe gemerkt, also mir fällt es schwer, mich immer so zu motivieren. Wenn ich keinen Trainingsplan habe, dann ist bei mir so das Ding, da fahre ich eigentlich nur noch diese, was man so Junk Miles nennt. Also dann fahre ich halt schöne Touren, oft zu schnell, bin danach fertig, nicht gescheit regenerieren, dann wieder eine Woche nichts machen, dann am Wochenende am besten zwei Touren. Also das ist echt so mein Modus, in den ich da verfalle. Und ich versuche es jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal, auch wieder mit einem Trainingsplan, kein individuell, aber oder so semi-individuell. Da gibt es Online-Webseiten, wo man sagen kann, da ist das Event, ich habe so und so viel Zeit, ich habe Erfahrung mit Intervalltraining und möchte an den und den Wochentagen was machen. Und da spuckt er mir jetzt einen Plan aus mit schon so, ja, 10 bis 14 Stunden Training die Woche, was manche vielleicht nicht so viel finden. Ich finde das schon viel irgendwie. Aber der Vorteil dieses Trainingsplans ist, ich habe so eine, ja, ich habe was ich abhaken muss.
So ein Leitfaden, ja.
Genau, ich kann mich an was orientieren, ich muss mir nicht, weil daran scheitert es manchmal, wenn ich dann erst in eine Woche eine leere Woche habe und so überlegen müsste, ja, wie trainiere ich denn jetzt eigentlich am besten? Also ich habe auch so ein bisschen Trainingshintergrundwissen, aber nicht genug, oder es ist nicht genug, um da einfach mal aus der hohlen Hand schnell einen Wochenplan zu erstellen. Da müsste ich schon mehr Zeit investieren. Und so habe ich halt was, das wird mir vorgegeben. Kann ich immer noch sagen, ja, ich verschiebe die Einheit oder ich lasse weg oder ich mache was anderes. Aber ich habe schon mal so ein Gerüst. Mhm. Und davon verspreche ich mir, dass ich zumindest nicht überzocke und nicht diese vielleicht. Ich werde schon noch die Sachen machen, die mir auch Spaß machen, denke ich. Und das sollte, also das habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht so frustriert wird vom Training. Aber ja, ein paar, so eine gewisse Struktur hilft mir einfach, dass ich ja nicht nur Quatsch mache.
Erik, du bist auch eher der Trainingsplan-Mensch, oder?
Ich bin auch eher der Trainingsplan-Mensch. Ich schreibe mir das aber tatsächlich alles so selber, also anhand von Jahren, die ich schon mal trainiert habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, das hat bei mir gut funktioniert, das hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich bin aber auch so ein bisschen wie du, Holi, dass ich manchmal mich dann so erwische, dass so in der dritten Woche von so einer Drei-Wochen-Phase, bevor dann die Ruhewoche eigentlich kommt, dass dann manchmal bei mir echt so dieses, oh, ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder 5x5 Minuten bei der Trittfrequenz und bei der Wattzahl zu fahren und fühle mich auch überhaupt nicht in der Lage dazu, dass ich dann tatsächlich wirklich auch einfach mal so dieses, ich fahre jetzt halt einfach 100 Kilometer bei mir durch den Taunus so, und fahre halt jeden Berg einfach, ich sag jetzt mal bei 300 Watt, Trainingseffekt hin oder her, also
ja,
hat ja auch einen gewissen Effekt, das ist ja nicht völlig
zumindest
umsonst.
Zumindest kein Schaden, sagen
genau,
wir mal so.
Genau, so, aber es ist für den Kopf dann auch manchmal ganz gut, was anderes zu machen und es kommt ja trotzdem der Herausforderung Radmarathon in den Alpen dann irgendwie schon noch nah, wenn man da irgendwie eine längere Tour mit Höhenmetern macht.
Aber ist, glaube ich, auch ganz, ich glaube, das ist eine Herausforderung für, also so habe ich auch kennengelernt, für wenn man so einen Trainingsplan auch zum ersten Mal macht und da nicht so eine Erfahrung vielleicht mit hat, mit solchen strukturierten Einheiten, dass es einem total gute Hilfestellung gibt, ja, auf der einen Seite, aber dass einem das schon so ein bisschen zermürben kann, wenn einem auch nicht bewusst ist, wie hart solche Einheiten sein können, weil man vielleicht auch an Grenzen geht, die man sonst beim normalen Fahren irgendwie nicht erreichen würde. Ich meine, dann muss man auch überlegen, ist der Trainingsplan nicht vielleicht zu hart? Das ist natürlich auch immer wichtig, dass der Trainingsplan irgendwie zum eigenen Leistungsvermögen passt. Aber ich glaube schon, dass das für Leute, die jetzt zum ersten Mal auch so einen Trainingsplan machen, das kann schon auch manchmal an die Substanz gehen, wenn du weißt, oh, ich habe die Einheit fast nicht geschafft und in der nächsten Woche wird das quasi, wird alles irgendwie eine Minute länger, jedes Intervall oder so. Mhm. Also das ist schon eine Herausforderung. Da sollte man sich eben das, was du gesagt hast, Erik, auch mal rausnehmen dürfen. Ich fahre jetzt einfach mal so oder vielleicht, ich fahre auch mal nicht. Also klar, wenn man die Hälfte des Trainingsplans dann irgendwie über Bord wirft, dann irgendwann hört es dann auf, wahrscheinlich nützlich zu sein. Aber ja.
Ich habe natürlich auch schon nach Trainingsplänen trainiert in der Vergangenheit, aber bei mir war es dann oft so, dass es für mich eher also einen gewissen Stressfaktor hatte, zusätzlich zum normalen Stress, den man so hat, mit, weiß nicht, Beruf und Privatleben und allem Möglichen, dass du dann halt nicht sagst, okay, und das Fahrradfahren ist jetzt einfach, ich gehe raus und ich genieße die Natur und ich schalte ab, sondern das hatte dann auch so ein, ich arbeite da etwas ab, so also wie du jetzt gerade sagst, die 4x5 Minuten so und so. Mhm. Ich finde, also das hat schon eine total große Faszination. Ich mag das eigentlich auch, weil das dann halt auch irgendwie, das ist ja ein ganz anderes Fahren. Es ist ein viel lockereres Fahren, wenn du normal irgendwie rumeierst, und dann aber ein viel gezielteres und auch härteres Fahren in den Einheiten. Das, also es hat schon seine Faszination, aber es hat halt schon auch einfach so einen gewissen
Pflichtfaktor.
Pflichtfaktor, genau. Und das hat mich manchmal nochmal mehr gestresst und unter Druck gesetzt, und dass ich dann auch eher dachte, nee, ich mach's jetzt einfach so grob, Pi mal Daumen. Ich weiß, ich käme noch woanders hin, wenn ich es wirklich sklavisch irgendwie oder wirklich unter trainingswissenschaftlichen Gesichtspunkten aufbauen würde, mein Jahr. Aber ich mach's mit einem groben Plan, und dann bin ich aber auch zufrieden mit dem, wo ich dann hinkomme, selbst wenn es nicht ganz oben ist. Das, wo ich natürlich stehen würde, wo ich natürlich stehen würde, wenn ich
absolut nur nach... Wo du hingehörst.
Wo ich auch hingehöre.
Ich meine, schau dich an.
Ja. Aber es geht, also ich glaube, da spricht was ganz, ganz Wichtiges an. Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, auf das Ziel, auf das man hinarbeitet und wie wichtig das Ziel ist. Wenn es jetzt zum Beispiel sagt, das ist mein Lebenstraum, den Ötztaler mitzumachen, und es ist so mein Lebenstraum, unter 10 Stunden zu kommen, dann muss man, glaube ich, diese Motivation mitnehmen und auch sagen, okay, das ist jetzt, dann ist dieses Jahr Radfahren für mich eben nicht die Erholung, oder wenn die Trainingseinheit ansteht, dann ist es nicht die Erholung, sondern, und die Erholung ist dann nur sonntags bei der lockeren Fahrt. Und aber ich kann mich motivieren, weil ich weiß, das bringt mich dem Ziel näher. Wenn du sagst, ach ja, unter 10 Stunden wäre schön, klappt wahrscheinlich nicht, aber versuchen wir mal, dann wirst du wahrscheinlich dich nicht so quälen können für eine Einheit. Und ich glaube, wenn man das vorher weiß, und dann sollte man sich auch nicht irgendwie so, dann sollte man sich nicht selber irgendwie runtermachen, weil man, nur weil man irgendwie 2 Trainingseinheiten nicht gemacht hat die Woche, sondern man sollte man sagen, ja gut, wie schlimm ist es denn jetzt, dass ich mein Ziel nicht erreiche? Ist jetzt nicht so schlimm, ich komme trotzdem an und ich werde trotzdem Spaß haben, dann mache ich mal eine Woche Pause und gehe vielleicht dann nächste Woche nochmal anders ran und so. Also ich glaube, wenn du dann halt wirklich an diesem Ziel so hängst, dann, ich glaube, führt kein Weg dran vorbei, auch mal diese Schweineeinheiten durchzuziehen.
Ich finde es für mich zum Beispiel beim Ötztaler jetzt total schwierig, da für mich ein Ziel zu formulieren, weil ich bin es ja noch nie gefahren.
Ankommen.
Ankommen, also das würde ich jetzt mal gar nicht mal, das wäre jetzt für mich so ein Mindestanspruch, ja. Das ist für mich jetzt kein Ziel.
Boah, bist du arrogant, ey.
Guck ich dir doch an.
Schlimm, oder?
Der hat Oberschenkel wie ich eine Taille.
Nee, also finde ich total schwierig, weil auf so eine lange Distanz, du kannst es ja gar nicht einschätzen. Mhm. Selbst wenn ich jetzt sage, ja, ich will jetzt unter 10 Stunden fahren, meinetwegen. Mhm. Wie ist das Wetter an dem Tag? Mhm. Habe ich eine gute Gruppe? Habe ich eine gute Tagesform?
Ja gut, das
wie verhält sich der Körper nach 200 Kilometern?
Das kann natürlich immer kommen.
Aber ja, aber das ist auf eine 100 Kilometer Runde, kann ich das viel besser einschätzen, weil das ist halt so
Standard. Da kannst Standard, du auch mal durch einen Regenguss durchfahren und weißt, dann frierst du vielleicht halt noch die letzten 1,5 Stunden, aber nicht die letzten 6 Stunden.
Das habe ich mir also als Ziel für den Ötztaler gesetzt. Ich will einfach an jedem der Berge ein Tempo fahren, wo ich am Ende wirklich im übertragenen Sinne tot vom Rad falle. Und irgendwie nicht überpaced, nicht unterpaced habe und sagen kann, so, das war unter den Bedingungen heute für mich das beste Ergebnis.
Ja, aber solltest du nicht lieber am letzten Berg noch das Tempo fahren können? Also sind das dann individuelle Tempi oder ist es an jedem Berg so, dass ich oben vom Rad falle? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, dass ich im Ziel vom Rad falle.
Ja, genau. Ja, okay.
Also wenn ich nach dem ersten Berg vom Rad falle, dann
wird's schwierig.
Kann ich
ja, aber ich dachte, die Taktik wäre jetzt gewesen, ich fahre jeden Berg so, dass ich oben vom Rad falle und erhole mich dann in den Abfahrten. Und,
Moritz, das verwechselt, das ist deine Taktik.
Das ist deine Taktik.
Ja. Nee, aber
das würde nicht funktionieren.
Finde ich, ist eine total interessante Zielsetzung. Also ergibt schon Sinn, so wie du es erklärst. Es wäre mir jetzt nur nie in den Sinn gekommen. Aber ich glaube, da wahrscheinlich kennst du dich und dein Leistungsvermögen besser. Ich meine, ich habe diese eine Ötztaler-Teilnahme vor einigen Jahren irgendwie als Vergleich und so. Daran kann ich mich so ein bisschen langhangeln. Aber ich könnte nicht sagen, ich könnte nicht einschätzen, wie schnell ich den Berg hochfahren kann, dass ich am Ende noch das Timmelsjoch auch hochkomme. Weil das war immer mein Problem bei diesen Alpenmarathons, dass ich am letzten Berg muss ich irgendwie alle 15 Minuten anhalten und ein bisschen wimmern, bis ich wieder weiterfahren kann. Und dann merke ich halt, okay, das war wohl am Anfang zu schnell oder zwischendurch oder so. Aber ja, weil ich eben das nicht so gut einschätze. Wer weiß, vielleicht klappt es dieses Jahr ja besser oder nächstes Jahr dann.
Aber jetzt, wir sind ja auch schon ein paar Mal gefahren, deswegen würde ich sagen, dein Ziel könnte schon auch sein, also unter 10 oder sogar unter 9 Stunden halt da zu fahren. Je nachdem, ich weiß nicht, wie oft du schon über 200 Kilometer gefahren bist und wie oft
also
über 200 Kilometer in Alpen.
In den Alpen halt nicht. Ich glaube, in den Alpen ist mein längstes 160 mit 3000 Höhenmetern. Also ist ja eigentlich so deine Vorbereitungsfahrt, die du geplant hast. Mhm. So
kann aber ich meine, das ist ja auch schon, da muss man ja auch sagen, das ist, den Ötztaler gibt es jetzt nicht in anderen Streckenvarianten, da gibt es keine Gold-, Silber- oder Bronzeroute, sondern da gibt es nur die oder keine.
Das ist, ja, quasi, das ist die kurze Strecke.
Da gibt es Finishen oder Taxi.
Ja, ja. Und es gibt ja genug andere Marathons und da kann man ja dann schon nochmal so ein bisschen, es gibt ja sogar welche, wo du dich unterwegs, beim Alpenbrevet zum Beispiel, da kannst du dich auch unterwegs entscheiden, beziehungsweise darfst die ganz lange Route, glaube ich, nicht mehr machen, wenn du den Cut-Off nicht schaffst. Und also da kann man sich ja also so, sogar das Ziel noch ein bisschen anpassen. Aber da sprechen wir, das ist so ein Trick, den ich immer wieder gelesen habe, den ich noch nicht so 100% durch umgesetzt habe, aber den ich schon immer wieder kannte, ist, ja, man soll sich, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, und das Ziel ist vielleicht ambitioniert, jetzt nicht unerreichbar, aber ambitioniert, sollte man immer sich auch ein B-Ziel oder ein Alternativziel setzen. Weil wenn du auf einmal feststellst, so, okay, um das Ziel jetzt zu erreichen, müsste ich 30 km/h Durchschnitt übers Timmelsjoch fahren, das schaffe ich nicht. Wenn man dann kein anderes Ziel hat, dann kann man schon schnell in so ein Motivationsloch fallen während des Wettkampfs dann. Und wenn man dann aber heißt, okay, mein 9-Stunden-Ziel schaffe ich nicht, aber ich will zumindest schneller als der Pfeifer sein, dann, und der hechelt da irgendwie 2 Kehren noch unter mir, wenn ich jetzt nicht einbreche, dann schaffe ich das. Also vielleicht sollte man sich nicht unbedingt so ein sehr variables zweites Ziel, sondern einfach sagen, okay, mein zweites Ziel kann ja auch heißen, einfach ankommen. Ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte an dem Anstieg, an dem letzten, möchte ich nicht mehr absteigen, außer bei der Verpflegungsstelle. Finde ich es schon auch ein ambitioniertes Ziel. Aber also,
ich finde, es ist ja vielschichtig. Du kannst ja sagen, ich habe B-Ziele bei dem Event und ich habe B-Ziele auch übers Jahr verteilt. Also, dass man gar nicht sagt, dass wenn jetzt genau wie du gerade gesagt hast, Erik, da ist dann schlechtes Wetter, Schnee, irgendwas, es ist nicht so zu erreichen oder es wird abgesagt wegen Corona oder sonst irgendwas, dass du einmal dann noch irgendwas anderes im Jahr hast. Und was du jetzt gerade sagst, Holly, dass du halt irgendwie im Verlauf des Wettkampfs das noch anpassen kannst, das Ziel, das finde ich ist schon auch sinnvoll. Und ich finde, wenn jeder, der den Ötztaler finisht, ob das jetzt eben unter 10 ist oder unter 11 oder unter 12, kann verdammt stolz auf sich sein, weil das halt eine nicht gerade alltägliche Leistung ist.
Mhm. Aber wenn man sich das halt schon vorher, also man sollte sich nicht im Vorhinein vielleicht schon sagen, ah ja, ich schaff's wahrscheinlich eh nicht, aber dass man auf jeden Fall schon im Vorhinein ganz klar, weil im Wettkampf ist es manchmal so ein bisschen zu spät zu sagen, naja, jetzt nehme ich das Ziel finishen, sondern wenn man vorher sagt, okay, das A-Ziel ist unter 10 Stunden und wenn das nicht klappt, dann will ich auf jeden Fall meine Zeit von vor 10 Jahren schlagen oder so, wenn es quasi erreichbarer ist. Aber
also bei mir ist eigentlich schon auch das, was du gerade eben gesagt hast, mit Würde ankommen, weil ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du dann in den letzten Pass reingehst und musst dann alle 15 Minuten am Wegesrand liegen und wimmerst, das ist dann natürlich auch gefinisht, aber ich persönlich fand halt, ich bin zweimal beim Ötztaler gefahren und ich bin zweimal, wenn ich gehalten habe, dann war das halt an den Verpflegungsstellen und sonst nicht. Und ich hatte in dem einen Jahr, wo ich den Ötztaler gefahren bin, noch einen anderen Radmarathon, La Marmotte, die von der Länge her, von den Höhenmetern eigentlich ähnlich ist und in Frankreich auch über 5000 Höhenmeter, aber 170 Kilometer nur, also auf einer viel kürzeren Strecke. Da ging es wirklich nur bergauf und bergab. Und da war es so, dass ich halt sowohl im Anstieg zum Galibier als auch dann 2 oder sogar 3 Mal im Anstieg nach Alpe d'Huez halt echt anhalten musste und dann halt tatsächlich auch, wie du sagst, 15 Minuten oder sowas gewimmert habe.
Ja. Kopf auf den Lenker legen. Und
das, natürlich ist es dann gefinisht, aber auch in dem zweiten Jahr, wo ich den Ötzi gefahren bin, da bin ich halt einfach durchgefahren und da habe ich gemerkt, okay, die unter 9, was ich eigentlich angepeilt habe, das klappt nicht. Aber dann war für mich im Verlauf des Wettkampfs klar, okay, du fährst jetzt einfach wirklich den im RTF-Modus und fährst den jetzt einfach und fährst den normal und hältst nicht an und fährst den einfach. Ja. Und das hat super geklappt.
Aber das ist ja auch, das finde ich eigentlich ein gutes Alternativziel. Dieses, okay, ich möchte durchkommen und zwar möchte ich dann durchkommen, dass ich hinterher quasi zufrieden bin mit der Leistung und stolz auf mich, wie ich das gemacht habe. So, das ist, sollte man sich vielleicht auch einmal vor Augen halten vorher, dass wenn es dazu kommt, dass man seine Zeit nicht erreicht und dass man dann halt sagt, okay, jetzt switch ich um und kann mich auch dann vor allem im Ziel auch darüber dann richtig freuen. Das ist natürlich dann immer was Tolles, wenn man so ein Zweitziel hat.
Bei meiner ersten oder bei meiner zweiten Teilnahme war am Timmelsjoch jemand, der in der kompletten Geroldsteiner Bekleidung war mit dem deutschen Meistertrikot von, ich glaube, Fabian Wegmann in dem Jahr. Mhm. Und der hatte genau diese Taktik, der fuhr halt einfach immer von hinten, also wir sind da halt rumgeeimert und halt 6-7 km/h dann am Ende und oder 8 oder so, und der kam dann immer von hinten durchgepflügt, ja, wirklich respektabler Tritt, 80er Frequenz, 12 km/h oder so, wunderbar. Lag dann aber halt völlig zerstört wieder am Wegesrand und dann bist du halt wieder an dem vorbeigefahren. Und das ist auch, wie gesagt, das ist auch das Ziel, so kommt man auch ins Ziel, aber mein primäres Ziel ist eigentlich immer erstmal finishen und das auch in einer würdevollen Art und Weise, für mich würdevoll und dann im Idealfall in einer vernünftigen Zeit.
Das ist natürlich, da muss halt jeder für sich selber so ein bisschen wissen. Und, aber das finde ich ist eigentlich eine, wenn man so ein was Zweites Erreichbares hat, womit man hinterher dann auch zufrieden sein kann. Das ist das A und O, glaube ich.
Habt ihr denn irgendwelche mentalen Tricks sonst noch, die ihr anwendet?
Also in den Bergen, also man sagt ja beim Klettern, wenn man irgendwo hochklettert, immer bloß nicht nach unten gucken. Mhm. Ich habe in den Bergen immer diesen mentalen Trick, bloß nicht nach oben gucken. Weil es ist jedes Mal beeindruckend, wenn du noch siehst, wie weit diese Passhöhe noch weg ist.
Am Timmelsjoch finde ich, das ist auch, finde ich, eine gemeine...
Das sieht man, glaube ich, auch diese Wand vor sich.
Ja, ne, ja, das ist eine gemeine Stelle.
Komischerweise ging mir es in der Wand immer besser, wenn du in der Wand mal drin bist, weil dann weißt du, jetzt bist du wenigstens...
Ja, aber wenn du sie vor dir siehst, ist natürlich so, okay, da muss ich noch hoch.
Ich fand tatsächlich immer den Abschnitt zwischen Moos und Schönau. Also wenn es durch den Wald geht, immer diese Galerien dann zwischendurch mal und du siehst noch nicht so richtig viel, aber das sind ja schon, glaube ich, auch nochmal so 1000 Höhenmeter oder so, die haben mich echt gekillt.
Aber mental, also ich, was auch so ein Trick ist, und das hört man zwar auch immer wieder, aber es funktioniert tatsächlich, dieses Unterteilen in kleinere Teilstücke, und die Teilstücke können fast nicht klein genug sein. Also dass man wirklich sagt, okay, und da geht's dann echt so, okay, ich fahre 15 Minuten fahre ich auf jeden Fall ohne den Fuß abzusetzen, und dann habe ich eine Minute Pause und dann geht's wieder weiter. Mhm. Aber dass man sich solche Ziele nimmt und dass man auch vielleicht sagt, okay, ich fahre bis da vorne auf jeden Fall, bis zur Kurve, fahre ich auf jeden Fall weiter. Und dann ist man an der Kurve und dann kann man sagen, ja, okay, aber dann jetzt sehe ich schon wieder ein bisschen weiter, dann fahre ich bis da vorne noch auf jeden Fall. Und so kann man sich da echt langhangeln. Also das ist für mich so ein Trick, der hilft halt, wenn es ganz schwer geworden ist. Und ich glaube, ist auch so ein Allgemeinplatz, aber halt, ja, nicht überzocken am Anfang. Mache ich auch immer, sage ich auch jedem, mach das nicht. Ich glaube, dieses Mal schaffe ich das wirklich. Mittlerweile habe ich die...
Holly, wir glauben an dich.
Die Coolness. Aber bei den anderen Alpenmarathon, da bin ich auch mal die erste Hälfte quasi mit Leuten mitgefahren, die sind mir berghoch einfach zu schnell gefahren. Und ich habe mich nicht gemeldet, oder die wollten natürlich auch nicht langsamer machen jetzt unbedingt. Und da war ich am Ende dann halt richtig zerstört. Und
was aber eigentlich auch, ja, ich meine, gerade bei so einem Marathon, du hast ja eigentlich immer Leute, die noch hinter dir sind und kommen. Das heißt, dass, wie es vielleicht bei einem Rennen ist, halt mit der Gruppe durch und fahr mit der Gruppe noch über die Kuppe, weil danach geht's 20 Kilometer flach oder so. Und dann, das ist halt beim Marathon, ist das halt gerade in den Alpen, das darf man nicht machen. Nee, weil da musst du eher wirklich dann darauf vertrauen, hinter dir kommen dann noch Leute, die Gruppe passt vielleicht einfach besser.
Genau, und beziehungsweise auch wenn hinter dir die Gruppe jetzt nicht kommt groß, aber dein Tempo... Wenn es zu schnell für dein Tempo ist, dann hilft dir der Windschatten irgendwie nichts bei solchen langen Anstiegen und solchen Alpenpässen. Da kommt es nur auf dein eigenes Leistungsvermögen an. Und ja, und am Ende kommt hinter dir, hättest du 2 Minuten langsamer gemacht, wäre da eine Gruppe, mit der du super gut ins Ziel gekommen wärst.
Was man ja da auch nie vergessen darf, ist ja einfach die Höhenluft. Das sind wir Deutschen ja eigentlich gar nicht gewöhnt. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwo im tiefsten Bayern da irgendwo auf seiner Alm Trainingslager machen kann oder im Winter Rolle fahren kann, kann vielleicht der eine oder andere, dann ist man ja auch überhaupt nicht gewöhnt, über 1500, 1800, teilweise 2000 Metern Rad zu fahren. Und mir war das früher auch nie so bewusst, aber seit ich mit einem Powermeter fahre, seit ein paar Jahren, merke ich das halt wirklich echt, wie so ab so 2000, 2200 Metern sehe ich einfach wirklich anhand der Zahlen, wie es nachlässt. Und das ist halt völlig normal und das muss man halt einfach akzeptieren und sich da vielleicht auch im Tal schon oder in den Anfangskehren des Berges eine Reserve lassen, die man dann oben noch aufzehren kann.
Was ich auf jeden Fall noch mache, ist, dass ich mir immer quasi ähnlich wie du von also das Aufteilen, aber auch immer denken, okay, diesen Berg muss ich schaffen und am nächsten Berg wird wieder neu gewürfelt. Das habe ich tatsächlich mal erlebt, dass ich an einem Tag, da sind wir, das war jetzt kein Marathon, sondern einfach so, sind wir in den Bergen gefahren und hatten wir 5 Pässe. Weil der Sella-Ronda und dann noch 2 in den Dolomiten. Und bei den ersten 3 Sella-Ronda-Bergen ging es mir richtig mies. Und ich dachte, okay, heute muss ich ins Auto steigen, weil es geht halt nicht. Und dann am 4. Berg ging es schon besser. Und am 5. Berg war es wirklich einer der besten Bergbeine, die ich halt jemals gehabt habe. Also es ist wirklich, jeder Berg ist irgendwie anders. Und wenn man am Kühtal merkt, man hat schlechte Beine, jetzt am Beispiel Ötztaler zu bleiben, dann muss das nichts heißen. Also es kann dann wirklich.
Das ist ja dann morgens kurz vor 7, das kann ja mittags um 12 schon wieder.
Ja.
2 Pässe später
ganz anders. Ja, oder wenn es am Jaufen schlecht läuft, dann heißt es nicht, dass das System ist ja auch noch schlechter wird. Mhm. Und das darf man nie vergessen.
Also nicht zu früh aufgeben, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Aber ich würde gerne nochmal auf die Vorbereitung so generell in der Saison zurückkommen. Ich meine, ja, Training, klar, wissen wir alle, Training hilft im besten Fall. Aber was kann man denn oder was macht ihr, um auch abseits des Rades euch irgendwie fit zu halten? Also habt ihr irgendwie euch vorgenommen, ich gucke jetzt in die Runde und sehe jetzt keinen Übergewichtigen hier, aber habt ihr euch vorgenommen, irgendwie noch mal 2-3 Kilo abzunehmen oder irgendwie noch mehr für den Oberkörper zu machen, damit der Rücken irgendwie besser kann?
Pumpen gehen.
Pumpen, sagst du.
Ja, Fitnessstudio. Ja. Nee, das ist tatsächlich, also die, das ist auch wieder so, es wissen eigentlich alle Radfahrer oder sollten alle Radfahrer wissen. Machen tun es vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt, aber die Rumpfmuskulatur und die Rückenmuskulatur, die ist vor allem, wenn euer Saisonziel irgendwas Längeres ist, dann ist die echt das A und O. Vor allem, wenn man jetzt nicht unbedingt jemand ist, der viel und oft und lange fährt. Also wenn jemand sowieso irgendwie auch im Winter über 5-6 Stunden Touren macht, der wird nicht so viele Rückenprobleme dann bei einem langen Radmarathon haben. Aber auch das Bergauffahren, das beansprucht die Rückenmuskulatur nochmal zusätzlich. Nicht nur das Halten, sondern da kommt auch die Beinkraft wird da quasi abgestützt nochmal. Und wer irgendwie nach der Hälfte bei so einem Alpenmarathon Rückenschmerzen hat, der, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der finisht, geht schon rapide nach unten. Also, ja, diese ganzen langweiligen Stabi-Übungen kann man irgendwie auch zu Hause machen, aber das ist bei mir wie beim Trainingsplan. Dadurch, wenn ich das irgendwie bei einem Kurs oder in einem Fitnessstudio mache, dann habe ich so eine externe Motivation, weil ich habe dafür Geld ausgegeben. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann schmeiße ich das Geld zum Fenster raus. Also gehe ich halt hin, auch wenn ich das nur zu Hause mache, da fällt es mir immer schwieriger, mich aufzuraffen. Also sei denn, man verabredet sich dann mit irgendjemandem und macht es dann über Telekonferenz oder trifft sich irgendwo und macht es dann zusammen, das hilft auch. Mhm. Aber so ganz alleine gebe ich selber zu, finde ich das total. Aber das ist, glaube ich, echt ein total oft unterschätzter Faktor.
Muss ich mir auch immer an die Nase fassen. Also ich habe es mir jetzt für dieses Jahr wirklich, also ich nehme es mir jeden Winter vor, das mal wieder
zu machen. Aber dieses
Mal wirklich. Aber dieses Mal wirklich.
Silvester.
Ja. Ja. Ich habe das jetzt wirklich schon seit Ende Oktober, Anfang November regelmäßig gemacht, so 2-3 Mal die Woche. Da auch jetzt keine überkrassen fancy Übungen. Aber
ja, und es muss ja auch nicht,
regelmäßig
eine halbe Stunde reicht eigentlich schon, wenn man das 2-mal die Woche schafft regelmäßig, dann ist man echt schon wahrscheinlich besser aufgestellt als die meisten.
Wobei ich finde, in meinem Fall ist es so, dass mir dann auch das Ziel, und wir sprechen ja auch über Ziele und Events, dass mir das Ziel dann auch hilft. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache halt ein normales Jahr und ich mache halt mein normales Gesundheitsfahren, sage ich mal, dann bin ich auch ein bisschen schlampig bei diesen ganzen Rückenübungen. Aber wenn ich sage, ich habe halt wirklich das Ziel und ich trainiere jetzt auf den Ötzi oder auf einen anderen Alpenradmarathon, dann weiß ich das eben auch mit der Rumpfmuskulatur und gehe dann nochmal mit einer anderen Motivation da dran.
Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr, wie es in den vergangenen Jahren war durch Corona, was uns ja wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten wird, auch wenn wir es nicht so gedacht haben oder anders gehofft haben. Es kann immer passieren, dass die Reisebeschränkungen kommen oder dass ein Event abgesagt wird wegen. Und dann, ja, was macht man dann? Also wie geht man damit um? Vor allem, wenn man dann, lässt man dann alles fallen und fährt nur noch Junk Miles oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
Ja, das ist halt das, was wir eben hatten mit den B-Zielen. Wir haben uns jetzt eben drauf konzentriert, was machst du als B-Ziel im Event? Aber das B-Ziel kann ja auch sein, eben, es ist ein anderes Event. Das eine klappt halt nicht. Und also bei mir ist jetzt für 2022 auf jeden Fall was auf dem Schirm, was ich eigentlich schon dieses Jahr vorhatte, aber den 3-11er im Schwarzwald. Das ist so ein, ist kein Event, kein Rennen in dem Sinne, kein Radmarathon, sondern es ist eine Strecke angeboten von einem halt Anbieter, der da zum Beispiel Gepäckservice, glaube ich, gehört dazu, wenn man das möchte. Mhm. Und die Strecke wird halt per GPX-Track kann man dann abfahren und das ist halt sowas, das ist so das Mikroabenteuer vor der eigenen Haustür. Kann man fahren an einem Tag, zwei Tage, drei Tage. Und das gibt's natürlich nicht nur im Schwarzwald, sondern so Sachen kann man ja überall machen, privat organisiert oder eben über einen Veranstalter. Und also das will ich halt auf jeden Fall fahren. Das ist auch Teil der Vorbereitung auf den Ötztaler. Aber also wenn es jetzt halt nicht klappen sollte, dann ist es ja trotzdem ein tolles Ding, was halt eben jederzeit stattfinden kann, weil es eben terminungebunden ist und ja.
So ein bisschen wie der Stoneman im Erzgebirge.
Genau.
Den, den bin ich vor zwei Jahren zum Beispiel, oder ja, 2020 bin ich den gefahren. Damals auch die C-Edition, also die Corona-Edition, die nur in Deutschland langfährt. Und es gibt aber halt die Originalstrecke, die zur Hälfte durch Tschechien führt. Und die habe ich mir so für diese Saison jetzt auch nochmal vorgenommen, da das Original zu fahren. Ich habe es generell so ein bisschen fast wie bei so einer Aktienanlage irgendwie gemacht, so meine Ziele so in verschiedene Richtungen gestreut. So, da habe ich halt den Ötzi, dann habe ich Eschborn-Frankfurt, Stoneman. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich mir kürzlich erst überlegt, ist eigentlich eine ganz bescheuerte Idee, aber ich habe mir überlegt, ob ich nicht einfach mal von Frankfurt in meine Heimat, nach meiner Heimatstadt Berlin fahren könnte.
So quasi eine Luftbrücke. Auf dem Rad.
Ja, so ein bisschen. Ja, wirklich Luftbrücke fast schon. Ja. Ich habe dann einfach mal bei Komoot wirklich den Startpunkt in Frankfurt vor meiner Haustür gesetzt und in Berlin bei meinen Eltern vor die Haustür. Und dann kamen so 540 Kilometer raus. Und dann habe ich mir ganz schön am Kopf gekratzt. Aber wenn alles...
Wie viele Etappen, ob das an einer Etappe oder vielleicht dann doch zwei?
Also ja, so ungefähr. Also wahrscheinlich würde ich es versuchen, an einer zu fahren. Aber mit der Option vielleicht irgendwo zwischendurch nach 300 zu sagen, ah, komm, den Rest machst du morgen. Also wenn alle Stricke reißen, kein Ötzi, kein Eschborn-Frankfurt, kein Stoneman, dann wird das wahrscheinlich so mein Auffangbecken.
Und solche Sachen im öffentlichen Straßenverkehr oder im normalen Straßenverkehr sind ja immer möglich. Und die kann man sich immer zusammenbasteln und immer machen und das ist auch gut.
Und da kann man sich aber auch inspirieren lassen von Events, die es ja dann eben vielleicht, die nicht stattfinden können. Sollte man vielleicht nicht am selben Tag machen oder also, dass man nicht da trotzdem eine Rudelbildung erzeugt, die eigentlich nicht gewünscht ist. Also klar, den Ötztaler dann zu fahren solo und ohne Verpflegung auf Straßen, die wo auch Verkehr ist, ist vielleicht jetzt nicht, ja, muss man sich überlegen, ob das sein muss, aber man kann sich ja schon orientieren an Strecken, die es gibt, die eine Herausforderung sind und ja, dann muss man sich halt ein bisschen selber von der Verpflegung her ein bisschen irgendwie selber das organisieren, aber ist ja auch möglich.
Aber wir hoffen jetzt natürlich, dass es halt auch, wie es jetzt in den letzten beiden Sommern ja auch war, dass es dann ein bisschen besser wird wieder Richtung Sommer und die Corona-Dramatik etwas nachlässt. Und dann finde ich aber schon auch noch andere Events, kann man sich ja auch noch mal als Ziel setzen. Das ist natürlich immer die Frage mit der Anmeldung. Wenn man sich jetzt auf ein Top-Event angemeldet hat und da entsprechend Geld auch für ausgegeben hat, ist natürlich die Frage, ob man sich noch für zwei, drei andere anmeldet als B-Lösung oder aber ob man die halt als Aufbautraining nimmt oder ob man dann auch Sachen nimmt, die vielleicht nicht so krass ausgebucht sind einfach. Ja. Weil es gibt ja auch kleinere Veranstaltungen oder schon auch sehr herausfordernde Veranstaltungen, die aber nicht ganz so bekannt sind. Und
Schwarzwald Super das zum Beispiel.
Schwarzwald Super ist ein ganz tolles Beispiel, weil es ja auch ganz für viele noch vergleichsweise nah und gut zu erreichen ist. Wobei die natürlich auch gerne mal ausgebucht sind, weil die jetzt nicht die riesen Starterfelder haben. Aber was mich interessieren würde, auch schon seit einigen Jahren, sind so ein paar Sachen in Italien halt so, Gran Fondo, die halt da ja auch einen tollen Stellenwert haben, hohen Stellenwert, aber auch nicht alle dann immer ausgebucht sind, beziehungsweise es gibt einfach so viele, dass man da auch mal was machen kann, ist natürlich mit ein bisschen Anfahrt verbunden, aber da gibt's schon so Sachen, also gerade Sportful Dolomiti Race ist ja schon auch so auf dem Niveau vom Ötztaler eigentlich von der Herausforderung her. Oder auch die Charlie Gaul in Trento würde ich super gerne mal fahren mit Bergankunft auf dem Monte Baldo ist es, glaube ich, oder Monte Bondone, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, aber
Bondone, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, oder auch was Sachen, die näher sind, wie Arlberg Giro oder Highlander, das sind so die Sachen, da überlege ich dann schon auch noch dran rum, entweder als Vorbereitung oder einfach, um auch mal was Neues zu sehen.
Ja, man als Vorbereitung, man möchte es, man will das Event dadurch ja auch nicht entwerten, so, aber man, bei einer Vorbereitung wird man, vielleicht sollte man auch nicht so da in die Vollen gehen, was die Leistung angeht, wie beim Hauptevent, in Anführungszeichen. Und wenn man dann sagt, naja, ich hätte eigentlich noch schneller oder noch, ja, irgendwie noch schneller fahren können, dann ist man vielleicht hinterher nicht, dass man dann enttäuscht ist. Also
ja, ich sehe Vorbereitung dann auch nicht so im Sinne von, das fahre ich dann auf einer Pobacke ab quasi, weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich das fahre, bin ich ja auch noch nicht in der Ötzi-Form und nutze das ja eher, um in Form zu kommen. Das heißt, die sportliche Herausforderung ist vielleicht sogar vergleichbar.
Du sprichst von Ötzi-Form, als wären wir als wären wir das Semi-Profi-Team und würden da, ich hoffe, wir sind alle in Ötzi-Überlebensform, würde ich es mal nennen. Das wäre ja schon.
Wir werden sehen.
Ja. Ja.
Was natürlich auch, was man sich auch, finde ich, Gedanken machen sollte, ist, zumindest nach meiner Beobachtung, war es ja jetzt am Ende 2021 so, dass viele Events ja schon wieder stattgefunden haben, dann aber natürlich auch unter 3G-Bedingungen. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, unter welchen Bedingungen das nächstes Jahr stattfinden kann, aber ich für mich habe jetzt so in meinem Kopf eigentlich verbucht, so Sachen wie Eschborn Frankfurt. Das fand ja dieses Jahr am 19. September statt, dass das auch nächstes Jahr am 1. Mai wahrscheinlich stattfinden kann. Natürlich unter welchen Voraussetzungen die Leute dort teilnehmen dürfen, ob das dann 3G, 2G, 2G Plus, wissen wir alles nicht. Aber da ist natürlich dann auch, wenn man da irgendwie gerne mitfahren möchte, natürlich auch eine Idee, wenn man da geimpft ist. Ist natürlich auch immer ein großer Vorteil, dass man dann auch, wenn das Event stattfindet, auch wirklich starten darf.
Ja, also ich glaube auch, dass die Möglichkeiten sind wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal andere, als die 2020 und 2021 waren. Und
ja, hoffen wir es auch im Sinne der Veranstalter.
Natürlich. Ja, auf jeden Fall, weil diese Absagen, die haben teilweise ja schon Events an den Rand der Aufgabe teilweise gezwungen. Das ist auch noch sowas, dass wir hoffen natürlich, dass Rad am Ring, was ja auch wirklich sehr beliebt ist bei vielen Radfahrern, dass das stattfinden kann. Das wäre ja auch, finde ich, eine gute Vorbereitung und vielleicht können wir da ein Redaktionsteam an den Start bringen oder ein Redaktions- und Leserinnen-Leser-Team an den Start bringen und also sowas wäre auch nochmal, das steht auch nochmal auf meiner Liste zum Abhaken.
Ja, das hätte ich auch letztes Jahr gerne gemacht.
Ja.
Oder
ja, aber
diesen Sommer.
Ja, und von daher vielleicht auch an euch als Zuhörerinnen und Zuhörer hier der Appell. Schaut euch um, was es gibt. Vielleicht war hier die ein oder andere Inspiration jetzt auch in diesem Podcast dabei und denkt an die Veranstalter, die jetzt auch in den letzten 2 Jahren das ein oder andere Problem natürlich hatten und meldet euch an, sucht euch die Ziele.
Seid optimistisch, dass es stattfinden kann. Genau, nicht warten mit der Anmeldung, sondern jetzt im Januar oder noch, wenn ihr es noch im Dezember hört, jetzt ist quasi der Zeitpunkt, vielleicht noch den Frühbucherrabatt mitzunehmen und sich auf jeden Fall mal verbindlich anzumelden, weil dann klappt es auch mit der Motivation irgendwie ein bisschen besser.
Und selbst wenn ich jetzt richtig schwarz malen müsste, würde ich sagen, selbst wenn euer Event, für das ihr euch vorbereitet und angemeldet habt, dann doch nicht stattfindet, das Training kann euch keiner mehr nehmen und da baut ihr im nächsten Jahr wieder drauf auf.
Das ist doch,
also. Ja, und wie gesagt, mit den B-Zielen, die Form ist ja nicht umsonst, dann wendet man sie anders an.
Ist man einfach auch.
Mal den Strava-Hausberg nochmal fünf Minuten schneller platt machen.
Ja.
Genau. Aber schreibt ihr uns doch auch, was ihr für Ziele habt für das Jahr 2022 und wie ihr euch vorbereitet, was ihr für mentale Tricks habt, für Motivationsideen und dann.
Oder wenn ihr glaubt, ihr könnt uns beim Ötzi schlagen.
Genau, zeigt uns eure Zielzeit und wir plätten die dann. Ja.
Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie unsere Ötzi-Pläne und andere Eventpläne 2022 voranschreiten.
Am ehesten erfahrt ihr das auf unseren Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr uns folgen als Roadbike-Magazin. Gibt es uns auf Instagram, auf Facebook und auch auf Twitter. Und aber nicht nur auf Social Media, sondern es gibt uns natürlich auch im Internet unter roadbike.de und man sage und höre und staune als gedrucktes Heft. Das gibt's ja an gut sortierten Kiosken oder einfach ganz bequem als Abo direkt zu euch nach Hause. Dann schicken wir euch das jeden Monat zu und unter roadbike.de/Heft oder roadbike.de/Abo findet ihr dazu alle Infos und auch tolle Angebote. Auch nachträglich noch zu Weihnachten oder zum Osterfest oder Drei Könige kann man das auch gut verschenken.
Genau, und wie gesagt, schreibt uns eure Ziele 2022, schreibt uns Feedback zum Podcast und auch gerne Themenvorschläge an podcast@roadbike.de.
Da sagen wir danke zum Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Genau, macht's gut.
Sportliches Jahr.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.